Wir wollten eine Tankstelle näher kennenlernen, also letztendlich ja einen Ort, den viele aus ihrem Alltag kennen. Und deshalb haben wir über mehrere Monate eine Familie begleitet, die im Westen Niedersachsens in der Kleinstadt Bramsche eine Tankstelle betreibt. Das ist ein kleiner Familienbetrieb, also jetzt keine große Kette wie Aral oder Shell. Und die Familie verkauft dort seit 1966 Kraftstoffe. Also die Tankstelle ist wirklich von Generation zu Generation weitergegeben worden.
Hier ist auch noch ein Foto für die Kinder da.
Das bin ich. Ja. Mit 14.
Wann war das?
Das war 65. Da war ich mal gerade 13, 14 Jahre alt.
Maike Neumann führt die Tankstelle gemeinsam mit ihrer Schwester Annika Neumann. Und die beiden haben die Tankstelle eben vor ein paar Jahren von ihrem Vater übernommen.
In der Woche machen wir immer um 5:30 auf, um halt quasi die ersten Kunden mitzunehmen, die zur Schicht gehen. Und abends schließen wir immer um 21 Uhr.
Also die haben auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, so dass sie jetzt nicht selber den ganzen Tag an der Kasse stehen. Und die wohnen auch neben und über der Tankstelle mit ihren Kindern und auch die Eltern leben da noch. Also das hat schon eine große Bedeutung für diese Familie. Es ist der Lebensmittelpunkt.
Die Tankstelle ein Symbol aus der Vergangenheit? Wegen der Klimakrise muss Deutschland weg vom Benzin und weg vom Diesel. Aber das gelingt bislang irgendwie nur sehr schleppend. Warum? Das hat Oda Lambrecht recherchiert als Journalistin für Panorama. Oda erzählt in dieser Folge von wissenschaftlichen Fakten. Und wir reden über eine Bundesregierung, die diese Fakten zwar kennt, aber nicht danach handelt. Und wir gucken mal, welche Zukunft die Tankstelle von Familie Neumann noch haben kann. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Heute ist Dienstag, der 17. Februar. Hi Oda, schön, dass du da bist.
Hallo.
Sag mal, wie blicken denn Maike Neumann und ihre Schwester als Besitzerin einer kleinen Tankstelle auf den Klimawandel?
Also Familie Neumann macht sich schon Gedanken über den Klimawandel und sie macht sich auch durchaus Sorgen. Also sowohl Annika als auch Maike Neumann, beide haben ja auch Kinder.
Gerade im Hinblick auf die Zukunft von unserem Nachwuchs ist uns persönlich natürlich auch dran gelegen, unseren Teil dazu tun, dass der Klimawandel nicht weiter fortschreitet, ne?
Und sie fragen sich eben auch, was sie dazu beitragen können, den Klimawandel auszubremsen. Also wie kann eine Tankstelle dazu beitragen, den Klimawandel auszubremsen? Also aus Klimaschutz ist die Antwort ja klar, aufhören, klimaschädliche Kraftstoffe zu verkaufen. Aber das hieße ja letztendlich das Geschäft dicht machen. Und ich finde, das zeigt irgendwie, also wie groß unsere Herausforderungen sind, ne, und wie groß die nötigen Veränderungen sind, wenn wir es mit dem Klimaschutz ernst meinen und wie schwer es ist, das auch umzusetzen. Also Maike Neumann hat uns zum Beispiel erzählt, dass heute noch etwa 80% des Umsatzes vom Sprit kommt. Also sie verdienen auch ein bisschen mit ihrem Tankstellenshop, sie haben auch einen Paketdienst, Fotoservice, verkaufen inzwischen sogar Blumen. Aber letztendlich, also das Kerngeschäft ist das Tankgeschäft und die Nachfrage ist ja auch einfach da. Also sie setzen, glaube ich, schon sehr darauf, dass Verbrenner einfach noch ein bisschen länger fahren. Bisher sind einfach sehr wenige Menschen auf E-Autos umgestiegen und Klimaschutz ist natürlich am Ende jetzt nicht die Aufgabe nur einer einzelnen Tankstelle, sondern der ganzen Gesellschaft. Und wenn man auf die Straßen guckt in Deutschland, also mehr als 95% der Autos sind einfach noch Verbrenner. Und 2025 sind sogar wieder mehr fossile Kraftstoffe verkauft worden als im Jahr zuvor. Also es läuft einfach bisher in die falsche Richtung. Der Verkehr spielt beim Klimaschutz einfach eine enorm wichtige Rolle. Also insgesamt sind das 20% am gesamten Treibhausgasausstoß in Deutschland, also 20% Emissionen kommen vom Verkehr. Und in diesem Verkehrssektor spielen Autos, also das Verbrennen von Benzin und Diesel, die größte Rolle. Und wir wollten an der Tankstelle einfach besser verstehen, warum uns der Abschied von Verbrenner und von fossilen Kraftstoffen wie Benzin und Diesel einfach so schwer fällt.
Warum tun sich denn die Deutschen so schwer mit dem Umstieg aufs E-Auto? Es gibt ja Alternativen, es gibt ja E-Autos.
Da gibt es sicher ganz verschiedene Gründe und die sind sicher auch individuell. Wir haben danach auch Kunden und Kundinnen an der Tankstelle von Familie Neumann befragt.
Ich habe einfach Spaß, einen Verbrenner zu fahren und es jedem selbst überlassen, würde ich sagen.
Weil das zu teuer noch ist, dass sich viele einfach nicht leisten können. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der Gebrauchtwagen kauft. Da ist es aber noch zu unzuverlässig, weil man ja gar nicht weiß, wie lange die Dinger überhaupt halten.
Viele Menschen haben einfach Vorbehalte gegenüber elektrisch betriebenen Autos. Aber ich glaube, man muss auch einfach mal sagen, dass nicht alle davon rational sind. Gerade erst hat zum Beispiel eine Studie zur Akzeptanz von E-Autos gezeigt, dass besonders in Deutschland Falschinformationen zu Elektroautos häufiger geglaubt werden als Fakten. Also gerade in Deutschland kursieren besonders viele Desinformationen über Autos, zum Beispiel jetzt über die Brandgefahr oder den Batterieverschleiß. Andere Vorbehalte finde ich persönlich aber natürlich nachvollziehbar, ne? Also es gibt immer noch so einen Tarifdschungel. Wenn man nicht zu Hause laden kann, kann es sehr teuer sein, wenn man unterwegs lädt und sich nicht auskennt. Der Kaufpreis ist sicher eines der Hauptargumente. Bei Neuwagen nähert sich das gerade an.
Die Bundesregierung will den Kauf von Elektroautos wieder fördern. Umweltminister Schneider stellte heute eine neue Prämie vor, gültig rückwirkend zum Jahresbeginn. Zuschüsse soll es für neu zugelassene E-Autos und bestimmte Plug-in-Hybride geben. Zwischen 1.500 und 6.000 Euro sind möglich, abhängig von Einkommen und Kinderzahl.
Es gibt ja jetzt von der Bundesregierung auch eine Prämie, aber die gilt eben auch nur für Neuwagen. Also wenn ich mir ein E-Auto kaufe, wird das unterstützt, aber eben nicht für Gebrauchtwagen. Und ich finde auch, es spielt auch eine Rolle, wie die Politik kommuniziert. Also da gibt es ja ein ganz schönes Hin und Her. Also erst sollte es ein sogenanntes Verbrenneraus geben, jetzt vielleicht doch nicht.
Auch nach 2035 sollen Autos mit Verbrennertechnologie in der EU neu zugelassen werden können.
Aus der Politik kommen einfach keine klaren Signale, ne? Also ab jetzt konsequenter Klimaschutz. Denn dann würden sich Menschen ja fragen müssen, ob ihr Verbrenner morgen überhaupt noch was wert ist. So habe ich den Eindruck, fragen sie sich halt eher, wie viel ihr E-Auto in ein paar Jahren wert ist.
Bislang sah die Regelung vor, dass Neuwagen ab 2035 gar kein CO2 mehr ausstoßen dürfen. Mit der Lockerung reagierte die EU-Kommission auf Forderungen aus der Autobranche und von mehreren Mitgliedsländern.
Auch Deutschland hat die gefordert, diese Lockerung für das eigentlich geplante Verbrenner aus. Warum setzt die Bundesregierung weiter auf Benzin- und Dieselautos? Dabei weiß man doch, dass die Zukunft eigentlich in klimafreundlicheren Autos liegt.
All diese Entscheidungen hängen am Ende natürlich davon ab, wie ernst man den vereinbarten Klimaschutz nimmt. Also grundsätzlich hat Deutschland sich verpflichtet, bis 2045 klimaneutral zu werden. Und wenn man das ernst nimmt, darf man bis dahin natürlich kein klimaschädliches Benzin oder Diesel mehr verbrennen. Neben dem Verbrenner aus sollte es ja noch eine zweite Maßnahme für mehr Klimaschutz geben, der sogenannte CO2-Preis. Also das Prinzip ist einfach. Also alles, was dem Klima schadet, wie etwa Sprit, soll einfach teurer werden. Deutschland hat sogar so einen Aufpreis schon, aber der macht sich wegen der außerdem sehr niedrigen Ölpreise bislang an den Tankstellen überhaupt nicht bemerkbar. Und ab 2027 sollte EU-weit ein neues Handelssystem eingeführt werden, das den Sprit nochmal wieder teurer machen sollte, wenn weiter viele auf Verbrenner setzen. Aber das ist jetzt auch auf 2028 verschoben worden und zusätzlich noch abgeschwächt worden.
Wir halten am Umstieg auf E-Mobilität grundsätzlich natürlich fest.
Also die aktuelle Bundesregierung unter Kanzler Merz behauptet zwar immer wieder, die Autozukunft ist elektrisch, aber so ganz konsequent handelt sie eben bislang nicht danach. Also die Botschaften klingen bisher irgendwie nicht eindeutig.
Was könnte dahinter stecken? Was ist denn da die Strategie der Regierung dahinter?
Also die Bundesregierung betont ja schon immer, dass sie die Klimaziele einhalten möchte.
Wir wollen Klimaschutz durch Technologieoffenheit möglichst kosteneffizient erreichen.
Also bei Verbrennern meint das letztendlich, dass Verbrenner mit neuen klimafreundlichen Kraftstoffen betankt werden sollen. Also das Versprechen ist letztlich, Verbrenner können ruhig weiterfahren, wenn sie eben nicht mit herkömmlichem Benzin oder Diesel betankt werden, sondern mit sogenannten E-Fuels. Das sind Kraftstoffe aus Wasser und CO2, die mit Hilfe erneuerbarer Energie hergestellt werden. Das Problem ist nur, dass Wissenschaftler diese Option für gar nicht realistisch und für sinnvoll halten. Also weil heute gibt es noch keine einzige industrielle Anlage weltweit, es fehlen Investoren. Und selbst wenn irgendwann größere Mengen hergestellt werden könnten, wovon wir wirklich heute sehr weit entfernt sind, bräuchte man sie einfach viel dringender im Flug- oder Schiffsverkehr. Also da, wo eben nicht eine Alternative wie bei den Autos zur Verfügung ständen. Also wir haben wirklich mit wahnsinnig vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesprochen und fast alle halten E-Fuels im Auto einfach nicht für sinnvoll. Man muss sich ja vorstellen, man müsste erstmal Wasserstoff herstellen, das ist aufwendig und teurer. Und dann müsste man ja auch noch das CO2 aus der Luft gewinnen, das ist auch kompliziert und teuer. Das heißt, am Ende wären die E-Fuels am Markt gar nicht konkurrenzfähig. Ne? Die wären einfach sehr, sehr teuer. Und für die Herstellung braucht man eben einfach große Mengen an Strom. viel mehr als für den Betrieb von E-Autos. Also es ist einfach viel effizienter, mit dem Strom direkt E-Autos zu laden, statt aufwendig Kraftstoffe herzustellen.
Wie sieht es denn in anderen Ländern aus? Wie machen die das mit Blick auf Autos?
Also in vielen anderen Ländern werden schon deutlich mehr Elektroautos zugelassen als in Deutschland. Also in Norwegen zum Beispiel sind inzwischen fast 100% der neu zugelassenen Autos E-Autos. Aber auch in anderen Ländern ist dieser Anteil einfach schneller gewachsen, wie zum Beispiel in Dänemark, Großbritannien oder China. In Deutschland liegt der Anteil neuer Elektroautos nur bei knapp 20%.
Also von allen Neuzulassungen?
Ja, genau, von den Neuzulassungen, genau. In anderen Ländern wurden E-Autos einfach länger und verlässlicher gefördert, also zum Beispiel durch Steuervergünstigungen. E-Autos waren deshalb dort einfach günstiger oder zum Teil haben E-Auto-Fahrer oder Fahrerinnen auch einfach andere Vorteile bekommen, also zum Beispiel kostenloses Parken oder kostenlose Fährfahrten oder durften Busspuren benutzen. Also gerade in größeren Städten höre ich immer wieder, dass Leute sagen, Ladestationen sind besetzt oder nicht ausreichend verfügbar. Man muss aber natürlich auch immer sagen, also wir haben schon eine relativ weit ausgebaute Ladeinfrastruktur. Das Problem ist nur, wenn die nicht genutzt wird, dann lohnt es sich natürlich für die Betreiber nicht, ne? Das ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Also die Investitionen in Ladeinfrastrukturen, die lohnen sich natürlich vor allen Dingen dann, wenn jetzt auch viele Leute auf E-Autos umsteigen, ne? Also ein großer Unterschied zu anderen Ländern ist hier sicherlich, dass unser Wohlstand ja schon sehr an der Autoindustrie hängt. Also die Autohersteller und Zulieferung spielen einfach eine große Rolle für die Wirtschaft, für die Arbeitsplätze, für unseren Wohlstand. Und dadurch hat diese Industrie natürlich auch einen sehr großen Einfluss auf die Politik.
Die Autoindustrie ist ja einfach in Deutschland ein super wichtiger Wirtschaftszweig. Die Ölindustrie weltweit ein riesiger Wirtschaftszweig. Aber innerhalb dieser Industrien müsste und wird sicherlich auch ja bekannt sein, dass wir, um zukunftsfähig zu sein, uns verändern müssen und dass diese Veränderung auch in der Autoindustrie stattfinden muss. Was tut sich da?
Also ich finde, zwischen Auto- und Ölindustrie müsste man unterscheiden, denn die Autoindustrie, die hat sich ja letztlich auf den Weg gemacht. Also man kann sagen, da wurde vielleicht die Entwicklung von E-Autos ein bisschen verschlafen, aber man muss schon sagen, dieses Jahr auf der Automesse, wir waren ja bei der IAA in München, da haben die Elektroautos den Verbrennern schon ganz schön die Show gestohlen. Also da wurden fast nur neue E-Autos vorgestellt. Und es kommen ja jetzt auch nach und nach günstigere E-Autos auf den Markt. Also ich finde, man kann schon immer betonen, dass es zu langsam geht. Also weil wir haben zum Beispiel die Autohersteller auch nochmal extra angeschrieben und gefragt, was sie denn für die Zukunft planen und waren schon überrascht, dass sie auch noch neue Verbrenner für die Zukunft entwickeln wollen. Aber letztendlich sagt die Autoindustrie, die Zukunft ist elektrisch. So, und die Ölindustrie, das ist natürlich, finde ich, schon nochmal anders, weil die hängen natürlich komplett am fossilen Geschäftsmodell. Also wenn wir kein Öl mehr verbrennen wollen, also keine fossilen Kraftstoffe mehr nutzen, und das Öl ist aber das Kernprodukt, mit dem die Ölindustrie verdient, dann hat diese Industrie natürlich ein Riesenproblem. Und also die Mineralölindustrie sagt, wir werden grüner, wir investieren in Ladesäulen und grüne Kraftstoffe. Also wir haben zum Beispiel ein Interview geführt mit dem Wirtschaftsverband N2X. N2X vertritt die großen Tankstellenkonzerne, also letztendlich die Mineralölindustrie. Und der hat eben betont letztendlich, ne, dass sie grüner werden wollen und dass sie eben in Ladesäulen investieren und das eben auch ausweiten an ihren Tankstellen und dass sie in grüne Kraftstoffe investieren. Man muss aber, finde ich, schon sagen, dass aus ökonomischer Sicht sie dem Weg ganz offensichtlich bisher nicht vertrauen, denn global gesehen wurde das Ölgeschäft ja sogar ausgeweitet, also obwohl es dem Klima schadet, ne, und unsere Lebensgrundlagen zerstört. Und da kann man jetzt einfach schlicht sagen, die Unternehmen wollen Geld verdienen, aber wenn wir sehen, dass sie mit ihrem Geschäft der Allgemeinheit so massiv schaden, dann müsste natürlich die Politik gegensteuern. Also die ist ja dann letztendlich in der Verantwortung. Und also da hat man halt bislang den Eindruck, dass Bundeskanzler Merz hier andere Prioritäten setzt. Also er hat zum Beispiel kürzlich auf einer CSU-Veranstaltung gesagt:
Ich bin jedenfalls nicht bereit, das Thema Umwelt- und Klimaschutz so hoch aufzuhängen, dass damit ein großer Teil unseres industriellen Kerns in der Bundesrepublik Deutschland verloren geht.
Also damit spielt Merz ja letztendlich Klimaschutz und Wirtschaft gegeneinander aus. Obwohl ja Ökonomen immer wieder darauf hinweisen, dass beides ja zusammenhängt. Also klar bringt uns die Wirtschaft Wohlstand, aber genau der ist ja auch durch die Erderhitzung gefährdet. Also die Folgen, Hitze, Dürren und Überschwemmungen, die bringen in Zukunft vermutlich immer mehr Leid und auch immer höhere Kosten. Und zwar nicht nur für den Einzelnen, sondern dadurch entstehen ja auch enorme Risiken für die Wirtschaft. Und das ist eine der ganz großen Herausforderungen unserer Zeit, das besser zusammenzudenken. Die Bundesregierung, das ist ja im Moment eine große Koalition aus CDU und SPD. Und wir konnten mit dem Staatssekretär Jochen Flassbart aus dem SPD-geführten Klimaschutzministerium sprechen. Und wir hatten schon den Eindruck, dass vieles dort nur notgedrungen mitgetragen wurde.
Das war nicht unsere Position. Wir sind in einer Regierung, in der man Kompromisse machen muss. Und das war das Ergebnis.
Der Staatssekretär dort hat schon betont, dass Sie das sogenannte Verbrenneraus nicht vorgeschlagen haben. Und auf die Nachfrage, wie er das denn sieht, also diese Aussage von Kanzler Merz, dass man Klimaschutz nicht so hochhängen will, dass der industrielle Kern zerstört wird, da hat er halt einfach nur drauf gesagt:
Ich werde nicht den Bundeskanzler kommentieren.
Da hatte man schon das Gefühl, dass die Meinungen da recht weit auseinandergehen, was Klimaschutzmaßnahmen im Verkehr angehen. Also wir hätten natürlich auch gern mit Bundeskanzler Merz gesprochen und hatten ihn auch für ein Interview angefragt, aber das hat er leider abgesagt.
Wenn wir jetzt mal wieder zurück an die Tankstelle gehen, sind E-Autos bzw. Ladesäulen für die E-Autos nicht auch eine Geschäftsalternative für die klassische Tankstelle, also wie die von der Familie Neumann aus Bramsche? Oder würden Tankstellen wie diese einfach aussterben, wenn es jetzt in Zukunft nur noch E-Autos gäbe?
Also die Tankstellenbetreiberin Maike Neumann hat mir erzählt, dass sie eigentlich längst eine Ladesäule anschaffen wollten. Die sollte so zwischen 80 und 100.000 Euro kosten, hat sie mir gesagt. Und das hat sich aus ihrer Sicht einfach nicht gerechnet.
Es ist ja auch so, dass E-Ladesäulen kein exklusives Tankstellengeschäft sind. Das heißt, jeder, der möchte, jeder, der Platz hat, kann sich, wenn er die Möglichkeit hat, eine E-Ladesäule hinstellen.
Und Sie haben auch erzählt, dass der Förderantrag dafür so kompliziert und langwierig war, dass also über die Zeit eigentlich die Technik schon wieder veraltet war. Die schließen nicht aus, dass sie sich vielleicht noch eine E-Ladesäule anschaffen, aber bisher hat sich das einfach nicht gelohnt. Und deshalb hoffen sie auch darauf, dass sie in Zukunft mehr klimafreundliche Kraftstoffe anbieten können. Einen bieten sie schon heute an, also der heißt HVO 100 und wird auch Klimadiesel genannt. Also da an der Tankstelle hängt auch so ein riesiges Banner, wo so in grün-blau ganz groß Klimadiesel draufsteht. Dieser Kraftstoff wird aus alten Fetten oder Pflanzenölen hergestellt, also letztendlich aus Biomasse statt aus Erdöl.
Das wäre natürlich auch grundsätzlich für unser Geschäft besser, weil ja die Tankstellen bestehen, wir haben die Säulen dafür, die müssen nicht umgerüstet werden, wir haben die Tanks, die Infrastruktur besteht dafür in Deutschland und in Europa. Das heißt, die Umstellung auf HVO 100 ist schnell machbar.
Das Problem ist dabei nur, dass Wissenschaftler der Ansicht sind, dass dieses HVO 100 einfach ein Nischenprodukt bleibt.
Unterm Strich ist das nachhaltige Biomassepotenzial relativ begrenzt, weil wir uns auch noch ernähren müssen davon und die Tiere füttern müssen.
Also Michael Sterner zum Beispiel, der forscht an der Hochschule in Regensburg und der hat gesagt, dieser Klimadiesel, also der wird ja aus Reststoffen wie zum Beispiel Alpenfrittierfett hergestellt und das sei einfach keine realistische klimafreundliche Lösung, weil diese Reststoffe einfach nur sehr begrenzt verfügbar sind. Und dann muss man ja auch überlegen, wo man sie einsetzt, ne? Also man kann sie auch in anderen Produktionen benutzen und warum sollte man sie dann im Auto benutzen, wo es ja auch E-Autos als Alternative gibt?
Jetzt den Menschen die Hoffnung zu geben, du machst einfach so weiter und irgendwann kommt schon das E-Fuel oder das HVO 100, das ist total fahrlässig. Weil wir jetzt schon wissen, es wird nicht in den Mengen, nicht zu diesen Preisen da sein.
Professor Sterner, der sagt einfach, dass die Hoffnung auf alternative Kraftstoffe wie HVO 100 oder E-Fuels einfach nur den Umstieg auf E-Mobilität verzögern.
Und von daher ist es nur eine Illusion, eigentlich ein Feigenblatt der Ölindustrie zu sagen, wir bleiben in unserem alten Business, solange uns keiner hart dazu zwingt, rollt der Rubel weiter. Und das finde ich super traurig.
Trotzdem muss man sagen, dass die Tankstellenbranche letztendlich darauf hofft, dass das irgendwie klappt, um das Geschäft halt zu retten. Und auch Maike Neumann, also die Tankstellenbetreiberin aus Bramsche, glaubt, dass E-Fuels in Zukunft kommen könnten.
Aber wenn das sowieso alles noch gar nicht funktioniert und wir eigentlich viel schneller und effizienter auf E-Autos umsteigen sollten, warum macht sich die Regierung trotzdem für E-Fuels so stark?
Wir konnten an einer Veranstaltung teilnehmen im BMW-Werk in Berlin. Dort wurden E-Fuels beworben. Und da war auch die CDU-Politikerin Gitta Connemann, die ist Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium.
Mit E-Fuels geben wir dem Verbrenner eine neue, saubere Perspektive und der Mobilität eine Zukunft, die alle mitnimmt.
Und sie war eben da, um sich für diese neuen Kraftstoffe einzusetzen.
Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit.
Also man muss schon sagen, sie hat da wirklich sehr geworben. Ne? Also sie hat diese kleinen Fläschchen, diese Probefläschchen mit E-Fuels, das war so eine kleine blaue Flüssigkeit, hat sie vor die Kameras gehalten, als wenn sie letztendlich für ein Produkt wirbt. Und sie hat auch daran gerochen und gesagt,
ich mag den Geruch, ja, ich gebe das auch. Ja.
Und natürlich haben wir sie dort dann am Rande damit konfrontiert, dass Wissenschaftler das eben nicht für sinnvoll und realistisch halten, weil es diese E-Fuels noch gar nicht gibt.
Manche Wissenschaftler können sich auch täuschen.
Doch Gitta Connemann hat diese wissenschaftlichen Einschätzungen einfach zurückgewiesen.
Was ich mir von der Wissenschaft insbesondere wünsche, ist Offenheit. Und wir sehen an einem Projekt wie das heute, dass E-Fuels nicht nur eine Sparte sind, nicht nur eine Nische bedienen, sondern dass E-Fuels tatsächlich einer der Stoffe sind, die Zukunft schreiben werden.
Müsste nicht das Bundeswirtschaftsministerium, ich sag jetzt mal so, den gleichen Stand haben dazu und wissen, dass das jetzt alles noch gar nicht so schnell geht und irgendwie nicht die große Lösung ist?
Ja, also letztendlich haben unsere Recherchen gezeigt, dass sie das auch haben, weil es gibt ja ein sogenanntes Informationsfreiheitsgesetz. Darüber kann man Unterlagen anfordern und die haben sie uns auch geschickt. Und in diesen internen Unterlagen konnten wir halt sehen, dass im Ministerium sehr wohl bekannt ist, dass es zum Beispiel noch keine Anlagen gibt und also keine marktreifen Anlagen und dass es auch sehr teuer werden wird. Also die Argumente, die gegen E-Fuels sprechen, sind dem Ministerium schon bekannt.
Aber es wird trotzdem gepusht.
Genau. Man muss dazu sagen, sie setzen schon auch auf E-Autos. Es ist jetzt nicht so, als wenn das Bundeswirtschaftsministerium elektrische Autos ablehnt. Sie sagen auch, das ist die Zukunft, aber sie wollen eben parallel auch, dass auch Verbrenner weiterfahren können. Und das hat Frau Connemann immer wieder betont, dass Verbrenner nicht ins Museum gehören, dass die eine echte Zukunft haben. Und das kann ja nicht mit fossilen Kraftstoffen gehen, wenn wir bis 45 klimaneutral werden sollen. Das heißt, wenn man Verbrenner pushen will, braucht man irgendeine Form von klimaneutralem Kraftstoff. Und wenn es den nicht gibt, dann gibt's den halt nicht. Und so ist halt im Moment der Stand.
Wir haben ja diese Folge begonnen an der Tankstelle der Familie Neumann in Bramsche in Niedersachsen. Wenn wir wirklich klimaneutral werden wollen, was wir müssen, bedeutet das nicht dann auch das Ende für die klassische Tankstelle? Wird die Tankstelle etwas in der Zukunft sein, wovon wir unseren Kindern erzählen, dass es die mal gab, aber sie sind eigentlich ja wie die Telefonzelle, die irgendwie überall noch stehen, aber keiner braucht sie mehr, weil wir alle schon seit Jahrzehnten Handys haben.
Der Verband, der die großen Tankstellenketten vertritt, hat uns im Interview gesagt, dass sie glauben, dass es Tankstellen weiter geben wird, dass sie sich eben nur Schritt für Schritt verändern werden. Also vielleicht mehr noch in Richtung Shop, wenn man unterwegs was essen oder kaufen will, zum Beispiel in Richtung Ladesäulen. Das mag sich für die großen Ketten an der Autobahn irgendwann lohnen. Für kleinere Tankstellen wie die von Familie Neumann wird es wahrscheinlich schon sehr schwierig. Also weil auf dem Land werden viele Menschen vermutlich zu Hause laden, wenn sie dann auf Elektroautos umsteigen. Und in jedem Fall ist ja Fakt, also wenn wir kein Benzin und Diesel mehr tanken, dann fällt das Kerngeschäft aller Tankstellen weg und das wird eine wahnsinnige Herausforderung. Also hinter dieser Frage, ne, sterben die Tankstellen, steht ja aus Sicht der Wissenschaft eine noch viel wichtigere Frage. Was passiert denn, wenn wir nicht aufhören, Benzin und Diesel zu verbrennen? Also was passiert, wenn wir den Klimawandel nicht ausbremsen? Und da ist die Wissenschaft ja ganz klar. Also die Folgen der Erderhitzung, die werden einfach so gravierend sein. Wir sehen das ja schon heute an den Auswirkungen. Und deshalb weist der Wissenschaftler Michael Sterner von der Technischen Hochschule in Regensburg auch immer wieder darauf hin.
Jeder Liter Sprit, den ich tanke und verbrenne, der ist nicht weg, sondern das CO2 landet in der Atmosphäre und verursacht weltweit mit dem Klimawandel, also all das Leid, was damit verbunden ist, über Sturm- und Flutkatastrophen, Naturkatastrophen jeglicher Art, Dürre- und Ernteausfälle und letztendlich der Verlust von Heimat.
Er fordert deshalb, dass wir den Umstieg auf E-Autos beschleunigen müssen und dass wir schneller aufhören müssen, fossile Kraftstoffe zu tanken.
Danke, Oda. Oda Lamprecht arbeitet beim NDR und auch Christian Baas. Zusammen haben sie dazu recherchiert, warum es so langsam vorangeht in Sachen E-Mobilität in Deutschland. Ihre Panoramadokumentation Tanken und das Klima, verbrennen wir die Zukunft, findet ihr in der ARD Mediathek. Den Link dazu, den stellen wir euch in die Shownotes. Autorin der Folge ist Charlotte Horn. Mitgearbeitet haben Hanna Heinzinger und Lukas Waschbisch. Produktion Jonas Teichmann, Regina Stärke, Lorenz Kersten, Viktor Völzner-Weresch und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elina Kuch. Bis bald. Und noch ein Podcast-Tipp für euch. Beim Klimaschutz wird gerade vieles geprüft und infrage gestellt. Im ARD-Klima-Update erfahrt ihr, was sich hinter den aktuellen Debatten verbirgt. Ihr bekommt Recherchen von ARD-Reporterinnen und Reportern aus Deutschland und der Welt, neue Einblicke und innovative Lösungen mit fundierten wissenschaftlichen Analysen. Der Podcast richtet dabei immer auch den Blick nach vorn und nimmt euch mit, vom Problem zur Perspektive. Das ARD-Klima-Update gibt es jeden zweiten Mittwoch neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes.